Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Herzlich willkommen.
Auch von mir.
Zum Podcast Lebensfragen begrüßen wir Sie aus dem Bischofshaus in Mainz. Mir gegenüber sitzt der Gastgeber, Bischof Peter Kohlgraf. Und jetzt mit am Tisch sitzt Besuch aus Luxemburg, der Professor für Theologie und Spiritualität und Gründungsdirektor der Luxemburg School of Religion and Society, Professor Jean Ehret. Hallo.
Moin.
Sie wollten eigentlich aus Luxemburg mit dem Motorrad anreisen, mussten das streichen. Ihnen ist ein Folgetermin in die Quere gekommen. Warum fahren Sie Motorrad?
Weil es einfach toll ist. Das hat eine ganz besondere Energie und ich mag diese Energie.
Das gibt's nicht so oft bei Priestern und Theologieprofessoren. Setzen Sie damit ganz bewusst den Akzent. Ich bin auch als Priester ein Mensch mit ganz weltlichen Interessen.
Mein Regens hatte früher mal gesagt, Jean, du bist zuerst Mensch, dann bist du Christ, dann wirst du vielleicht eines Tages Priester werden. Ein Spruch, den ich sehr gerne mag, der mir sehr oft in schwierigen Zeiten weitergeholfen hat, diese Menschlichkeit nicht zu vergessen. Den Führerschein habe ich allerdings erst vor 12 Jahren gemacht. Jetzt können Sie mich fragen, ob das in der Midlife-Crisis war. Vielleicht, also ich fühle mich schon sehr wohl dabei und außerdem gelingt es mir so, auch neue Freundschaften zu schließen. Denn die Biker-Community, die ist sehr offen und wenn man bis mit dem Motorrad vorfährt, dann ist man per Du. Man weiß sofort, wie man den anderen anspricht. Man unterhält sich über Motorräder, aber dann auch übers Leben. Und es ist mir schon vorgekommen, dass dann sehr persönliche Gespräche kommen. Und am Schluss sagt einer, sag mal, was arbeitest du denn eigentlich? Und wenn ich dann sage, ich bin katholischer Priester, ja, dann kommt die Überraschung.
Jetzt sind wir ja ein Jahrgang, 1967. Diese Krise hat mich bisher noch nicht ereilt, aber mal schauen, was noch passiert.
Aber nächstes Mal komme ich mit dem Motorrad
ja, und
dann
machen wir
eine
Tour.
Zusammen.
Ja, dann schauen wir mal, was passiert.
Bischof Kohlgraf, haben das zu Ihnen auch schon Menschen in Alltagssituationen gesagt? Oh, Sie sind mir ja ähnlicher, als ich dachte, Herr Bischof?
Ja, solche Rückmeldungen gibt's natürlich, also weil ich jetzt nicht Motorrad fahre, aber ich mich auch eigentlich als normaler Mensch durch die Stadt bewege, etwa wenn ich auf dem Markt einkaufe oder wenn ich die öffentlichen Verkehrsmittel benutze, das ist manchmal ein Aha-Effekt, dass mich Leute im Bus angesprochen haben vor einiger Zeit auch mal, darf ich Sie mal ansprechen, Sie sehen aus wie der Bischof, ja, und dann wundern Sie sich, dass ich im Bus bin oder in der Straßenbahn.
Vieles, was wichtig ist, geht über die menschliche Beziehung. Kann ich mich da einfügen? Spiele ich nicht Theater? Komme ich authentisch rüber? Und kann ich auch mal meine schlechten Seiten wahrnehmen?
Wir haben jetzt die Chance, uns das genauer anzusehen. Christsein in diesen Zeiten und das dann gleich in 2 Ländern. Blicken wir nach Luxemburg. Herr Professor Ehret, Sie wuchsen in Luxemburg auf. Wir kennen das Land heute weltoffen mit Menschen aus vielen Nationen. Wie haben Sie es als Kind erlebt? Auch so vielfältig?
Ich komme aus einem kleinen Dorf. Damals hatte es kaum 1000 Einwohner. Meine Mutter ist italienischer Abstammung und obwohl wir zu Hause nur Luxemburgisch sprachen, bekam ich doch ab und zu hören, es sei der Spaghettifresser. Aber sowas braucht man dann wahrscheinlich unter Kindern auch. Das hing wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich etwas speziell in der Schule war. Ich konnte nicht gut Fußball spielen. Das war wirklich nicht mein Ding und das kommt nicht so gut dann auf dem Dorf an. Wir hatten dann aber auch Migranten, die ins Dorf zogen, die konnten die Sprache nicht. Die haben sich dann über die Jahre ins Dorf eingelebt. Im Großen und Ganzen ist das eine gute Stimmung gewesen. Luxemburg Stadt habe ich erst kennengelernt, als ich hingezogen bin und das war nach meiner Priesterweihe.
Das, was Sie eben erzählt haben, heute würde man sagen, Sie haben damals Diskriminierendes erlebt. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich würde das gar nicht so nennen. Da hat man mit mir mal den Spott gemacht. Das machte man aber gegenseitig. Also dafür sofort den Begriff Diskriminierung zu nehmen, dann musste man die Ärmel hochkrempeln und dann zeigen, man kann hier doch seinen Mann stellen, auch wenn man ein Junge ist. Und dann habe ich in der Schule gut gearbeitet, dann habe ich einen Traktorführerschein gehabt. Also da passt man sich ein. Ich würde da nicht sofort über Diskriminierung, systemische Diskriminierung dann sprechen.
Es ist interessant zu sehen, ob Sie beide in Ihrer Kindheit auch Ähnliches erlebt haben. Sie haben es eben schon gesagt, Sie wurden beide in demselben Jahrgang geboren, 1967. Herr Bischof, Sie wuchsen in Köln auf. Ihr Vater verdiente als Arbeiter sein Geld, Ihre Mutter als Krankenschwester. Und das Glaubensleben, bekamen Sie mehr von Ihrer Mutter mit?
Bekam ich mehr von der Mutter mit. Mein Vater, ich habe es mal so formuliert, war eher rheinisch-katholisch. Also man war in der Kirche, aber zu üppig hat man sich, glaube ich, mit dem lieben Gott auch nicht beschäftigt, so würde ich es mal freundlich sagen. Aber er war Glied der Kirche und hat sich auch in der Gemeinde engagiert, etwa er war Maurermeister. Als damals in der Kirche etwas gebaut werden musste oder etwas verändert werden musste, hat er da auch mitgemacht. Aber das war mehr so der Praktiker, jetzt weniger der große Gottesdienstbesucher, so habe ich ihn nicht in Erinnerung. Ich war ja 10, 11 Jahre, als er gestorben ist. Also insofern, die Mutter war prägender, aber mindestens genauso prägend war die katholische Jugendarbeit, waren die Priester der Gemeinde, die mich damals sehr geprägt haben. Das muss ich einfach sagen. Wir hatten halt einen guten Pfarrer, der lange in der Gemeinde war, der auch viele Menschen kannte. Und auch die Kapläne, das waren so diejenigen, die dann die 3 oder 4 Jahre Ausbildungszeit dort in der Pfarrei dann auch gelebt haben, die haben mich schon geprägt in diesen Jahren.
Da kann ich vieles auch sagen, die Pfarrer haben eine große Rolle gespielt, die persönliche Beziehung dabei, was man unternommen hat. Wir hatten keine katholische Jugendarbeit, wie die in Deutschland organisiert ist, aber ich erinnere mich noch daran, dass unser Pfarrer uns zu 2, 3 genommen hat und dann sind wir ins Nachbardorf gefahren. Dann konnten wir hochsteigen, Turm, um die Glocken zu entdecken. Ja, aber irgendetwas, wo man dann etwas zusammen verbracht hat, Zeit verbracht hat, und da hat's meine Eltern eine schwierige Zeit in ihrer Ehe hatten, war das Pfarrhaus für mich einfach ein Zufluchtsort. Und dort fand ich gute Bücher und ich konnte kommen und gehen, wann ich wollte. Und das hat einfach gut getan. Ich denke, dass das sehr viel mitgespielt hat. Zu Hause war eigentlich Glaube kein Thema. Natürlich wurde ich getauft. Anscheinend ging mein Vater zum Pfarrer und sagte, hier ist mein Sohn, ich möchte den taufen. Sagt er, ja, wir müssen da mal schauen. Und hat mein Vater ihm geantwortet, jetzt oder wir lassen es sein. Deshalb habe ich auch keinen Taufpaten, sondern einen Messdiener hat dann unterschrieben. Daraus lerne ich aber was, Herr Bischof. Wir sollten auch lieber nicht zu viele Hürden aufstellen, sondern sagen, machen wir mal und dann können wir ja sehen, was sich daraus entwickelt. Und mein Vater war gewerkschaftsnah, aber bei der Roten Gewerkschaft, und die ist in Luxemburg nicht kirchenfreundlich. Hier in Deutschland ist es gang und gäbe, dass man praktizierender Christ, ob man jetzt evangelisch oder katholisch ist, und dann verschiedenen Parteien angehören kann. In Luxemburg war es lange Zeit so, dass man entweder Sozialist oder Christ war. Und wer also auf der roten Seite stand, hatte mit den Pfaffen nichts am Hut.
Wobei das natürlich eine Phase ist, also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, es gab schon noch auch die christlichen Milieus, wo ganz klar war, dass die christdemokratisch wählen. Also meine Großeltern zum Beispiel, die wären aus diesem Milieu nie ausgestiegen. Selbst wenn die sich vielleicht über einzelne politische Themen auch geärgert haben. Aber da war es völlig klar, wo der Großvater sein Kreuzchen setzt. Das ist aber heute, glaube ich, tatsächlich irgendwo anders. Aber es gab, glaube ich, so aus den früheren Zeiten ein Katholik-Weltzentrum, nach dem Krieg dann christdemokratisch. Das, glaube ich, war schon in vielen Genen irgendwo drin. Und dennoch, in den letzten Jahrzehnten muss man sagen, also man kann als Christ, als Katholik in allen demokratischen Parteien sich engagieren. Wobei ich mich auch noch erinnere an eine Äußerung des damaligen Kölner Kardinals Höfner. Das war mein damaliger Bischof, der dann irgendwann, ich glaube in den, ja, wann ist das gewesen? Das muss irgendwann in den 70er Jahren gewesen sein, kurz nach der Gründung der Grünen. Die Grüne Partei ist für Katholiken nicht wählbar, so hat er das damals gesagt. Also das waren schon auch noch deutliche Positionen. Da ging es wohl um die Abtreibungsfrage.
Und heute hat sich das natürlich in Luxemburg auch etwas weiter aufgefächert, obwohl wir auch noch grundsätzliche Positionen oftmals in Parteien haben. Also.
Sie sind beide in einer Zeit groß geworden, in der die Kirche noch eine starke Stellung hatte. Aber wann und wodurch ist Ihnen jeweils klar geworden, dass sich das ändern und die Kirche in eine Krise geraten könnte?
Ja, also wir sind nicht nur ein Jahrgang, wir sind auch, glaube ich, im selben Jahr ins Priesterseminar eingetreten, 1986. Das war nochmal im Erzbistum Köln zumindest, wo ich groß geworden bin, nochmal so ein wirklicher Schub. Also wir haben mit 39 damals im ersten Semester angefangen, Priesterkandidaten. Der Jahrgang vor uns waren 56 Priesterkandidaten. Wir waren im Priesterseminar um die 170 insgesamt. Und dann gab es noch ein Seminar für Aachen, da waren auch um die 100, 120. Das war nochmal so ein Schub, aber damals redete man schon vom Priestermangel.
Oh.
Das habe ich in der Zeit wirklich nicht ernst genommen. Ich merkte es dann als Kaplan. Ich habe angefangen in einer Pfarrei in Euskirchen und dann kamen so ganz langsam die ersten Signale, Pfarreien werden zusammengelegt.
Wie haben Sie es erlebt?
Da ich mit 13 so das Berufungserlebnis bei meiner Firmung hatte.
Das müssen Sie bitte kurz erzählen. Das ist ja
sehr spannend. Einfach. Bischof Jean Hengen stand da vor uns und in der Predigt sagt er, ja, vielleicht wird einer von Ihnen ins Kloster gehen, einer wird Priester und mir ging es durch den Kopf, das ist für dich. Das war's.
Schlicht und ergreifend.
Ja, und der das genau verstanden hatte, das war mein Vater, der ja nichts mit Kirche am Hut hatte, aber der sagte, am Tag deiner Firmung, da ist das passiert, da hast du dich entschieden. Und da habe ich aber schon gemerkt, dass ich ein ganz komischer Vogel eigentlich war. Denn ich ging ja noch zur Messe, aber von all denen, die mit mir im gleichen Schuljahr waren oder auch sonst in der Schule, kam ja keiner. Ich war auf einmal der Einzige. Also für mich war wirklich das Auslösende, wenn du zur Kirche gehörst, dann bist du schon ein komischer Vogel und das wird längst nicht mehr von jedem mitgetragen. Es gab zwar noch einen gewissen Respekt dafür, es war auch ein Engagement, das hochgeschätzt wurde, aber das damals schon immer auch gesehen wurde, ja, du tust etwas für die Allgemeinheit. Und ich sagte immer, das ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist ganz einfach. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass der mich dazu berufen hat, Priester zu werden. Ich möchte Gott dienen. Und alles andere kommt da raus dann. Das ist aber eine Sprache, die auch nicht mehr verstanden wurde.
Dazu kommt in Luxemburg, das war dann viele Jahre später, vor einigen Jahren, das Verhältnis von Staat und Kirche grundlegend neu geordnet wurde. Beispielsweise hatte früher vieles in der katholischen Kirche der Staat in Luxemburg finanziert. Heute muss es die Kirche zu einem sehr überwiegenden Teil selbst leisten. Früher gab es den konfessionell gebundenen Religionsunterricht. Heute gibt es das gar nicht mehr. Stattdessen nur noch das Fach Leben und Gesellschaft. Tiefgreifende Änderungen. Wer hat die Reform angetrieben?
Die Regierung, die 2013 gewählt worden ist, die Christlich-Sozialen ausgeschlossen hatte, die seit der Nachkriegszeit immer regiert hatten, bis auf eine Legislaturperiode in den 70er Jahren. Und dann hatten wir eine Regierung, die Liberale, Sozialisten und Grüne vereinte. Und die hatten alle drei in ihrem Wahlprogramm stehen, dass der Religionsunterricht abgeschafft werden sollte. Alle drei hatten sich auf die Fahne geschrieben, wir wollen Trennung von Staat und Kirche, sprich, die Priester sollen nicht mehr aus der Staatskasse bezahlt werden. Und dann kam eben noch dazu, wir wollen auch eine zivile Feier für Nationalfeiertag, weil bis dahin das Te Deum in der Kathedrale der offizielle Staatsakt war. Wir sind ja Monarchie in Luxemburg und das Großherzogliche Haus ist katholisch. Und dann kam noch dazu die Frage der Finanzierung des Unterhalts der Kirchen durch die Kommunen. Das waren eigentlich die vier Punkte.
Und inwiefern waren Sie beteiligt an den Verhandlungen?
2015, ich meine dann was November, das war die dritte, ab da saß ich mit am Tisch.
Bischof Kohlgraf, inwieweit ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass wir uns in Deutschland mit der Reform in Luxemburg auseinandersetzen?
Wir waren ja im vergangenen Jahr mit einer Abordnung der Pastoralkommission der deutschen Bischöfe in Luxemburg, hatten dort Gelegenheit, mit dem Weihbischof, dem Generalvikar und dem Ökonomen auch zu sprechen. Vieles ist nicht so direkt vergleichbar, weil es gibt schon eine Trennung von Staat und Kirche, aber doch eine geregelte Zusammenarbeit und, muss ich sagen, weitgehend, wenn man mal von einzelnen Parteien vielleicht auch absieht und einzelnen Diskussionen heute, doch ein Grundvertrauen und eine Grundsympathie eigentlich für die spezifischen Aufgaben von Politik und Kirche. Und es gibt klare Verträge, die etwa Finanzierung, die Religionsunterricht, die wissenschaftliches Leben und so weiter auch regeln. Das ist nicht direkt vergleichbar. Was mich aber durchaus sehr nachdenklich gemacht hat, ist, so wurde es uns zumindest geschildert, etwa vom Weihbischof, vom Generalvikar in Luxemburg, das Tempo, in dem das vonstatten ging. Das hat mich schon sehr schockiert, wenn ich das mal so sagen darf, dass etwas, was zumindest nach außen hin, wobei das ist ja jetzt auch in dem bisherigen Gespräch ein bisschen deutlich geworden, dass das auch vorher schon nicht so ganz der Realität entsprach, aber dass das, was nach außen hin so dargestellt wurde, ein ganz starkes Miteinander von Partei, von Kirche, auch die Zeitung, die größte Zeitung war im Grunde die Kirchenzeitung, die auch die Politik bestimmte, dass das so innerhalb von 1, 2, 3 Jahren komplett zusammenbricht und auch keine, so habe ich es auch aus dem Gespräch mitgenommen, keinen wirklichen Protestaufschrei aus der Bevölkerung nach sich zog. Also etwa die Abschaffung des Religionsunterrichts hat keinen nachhaltigen Protest irgendwie hervorgerufen. Also, und da wäre ich mir hier ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Das läuft hier in geordneten Bahnen, aber warten wir mal ab. Sollte es wirklich jetzt etwa in einzelnen Bundesländern zu einem großen Konflikt zwischen Staat und Kirche kommen, was ja angesichts mancher Entwicklungen nicht ausgeschlossen ist, ob das wirklich einen Widerstand hervorriefe, der etwa für Religionsfreiheit oder für ein Selbstbestimmungsrecht auch von Kirchen oder Religionsgemeinschaften auf die Straße brächte, da bin ich mir nicht so sicher.
Wenn man jetzt in Deutschland schauen würde nach Sachsen-Anhalt, die AfD, wenn sie an die Macht käme, sie schrieb in einem Entwurf für ein Regierungsprogramm, dass demnach Staatsleistungen, also vertraglich vereinbarte Zahlungen in Millionenhöhe an die Kirchen dann sofort eingestellt würden und die Kirchensteuer solle dann auch nicht mehr über den Staat eingezogen werden. Die Kirchen haben schon gesagt, so etwas würde existenzielle Folgen haben bis hin zur Zahlungsunfähigkeit. Was muss die Kirche tun in Deutschland?
Das eine ist natürlich eine rechtliche Frage. Da müssen auch, sage ich mal, jetzt Juristen draufschauen, ob das alles so einfach umsetzbar ist, was da versprochen wird. Das sind ja auch, das betrifft ja auch Staatskirchenverträge und so weiter. Also da bin ich jetzt aber auch nicht der Experte. Ich meine, was die Situation der Kirche in Deutschland ist halt je nach Bundesland auch sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Wir leben hier, auch wenn hier keine heile Welt ist, in Mainz oder Rheinland-Pfalz und Hessen in anderen Verhältnissen als in Sachsen-Anhalt, allein von den Katholikenzahlen. Was die Katholiken in den östlichen Bundesländern angeht, ist natürlich schon meine Wahrnehmung, dass das oft sehr selbstbewusste und auch wirklich überzeugte Katholikinnen und Katholiken sind. Also wer da in der Kirche lebt, der tut das auch oft sehr bewusst. Also das ist ja auch eine Chance, dass man dann auch nochmal deutlich sich zu Wort meldet, wenn es darauf ankommt. Was kann die Kirche tun? Also das Patentrezept wird es nicht geben. Ich glaube, wir können nur sehr, sehr genau dafür stehen, was uns der Glaube sagt, wofür wir eigentlich stehen. Und ich will es auch hier gar nicht nur negativ malen. Also es gibt ja auch durchaus immer wieder Umfragen, die uns auch bestätigen, dass auch Menschen mal vom karitativen Dienst der Kirche abgesehen, der hochgeschätzt ist. Aber zum Beispiel in den letzten Wochen kam eine Umfrage, wo Menschen in Deutschland, auch die gar keiner Kirche angehören, sehr deutlich formulieren, wie wichtig ihnen seelsorgliche Begleitung, seelsorgliche Angebote sind. Also da ist Kirche noch nicht raus aus den Diskussionen. Und ich glaube, dass diese Dinge, die uns wichtig sind, dass wir die stark machen und dass wir die gut machen. Also was mir zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, gerade auch in diesem Jahr, etwa in den Kar- und Ostertagen im Mainzer Dom aufgefallen ist, wie viele junge Menschen im Gottesdienst sind. Das mag jetzt nicht die Welle sein, das mag auch in manchen Gemeinden im Bistum anders aussehen, aber für den Mainzer Dom etwa kann ich sagen, wir feiern eine sehr, sehr würdige und anständige Liturgie mit guter Musik und hoffentlich einer guten Predigt, aber wir sind kein Club von Senioren, sondern da ist eine gute Mischung aller Altersstufen. Und da entwickeln sich neue Formen, die nicht einfach dafür sprechen, dass Kirche sich zurückzieht. Und das ist, glaube ich, wichtig und das sollten wir fördern und das tun wir auch. Und das tun auch die Bischöfe im Osten. Also auch da ist niemand wirklich jetzt verzagt, so wie ich das wahrnehme, sondern durchaus auch selbstbewusst, indem gesagt wird, wir müssen jetzt gucken, wie wir auf so eine Situation auch reagieren. Wir müssen unseren Leuten Mut machen, hier ihr Christsein zu leben.
Wenn Sie die letzten 10 Jahre Revue passieren lassen, seit dieser Reform, was finden Sie positiv, hat sich positiv entwickelt in der Kirche in Luxemburg und was ist eher ein Verlust?
Was hat sich positiv entwickelt? Ich denke, dass wir uns bewusst geworden sind, in welcher Zeit wir leben, dass die Kirche nicht mehr die Position hat, die sie sich vielleicht vorgestellt hatte, sie hätte noch. Ein Erwachen. Daraus eben auch eine klare Verkündigung. Zu sagen, ja, wir stehen für Jesus Christus ein und mit ihm treten wir an die Menschen heran. Wir sehen, dass auch bei uns viele junge Menschen, besonders in den Stadtgegenden, den Weg wieder zur Kirche finden. Und wir merken das auch in anderen, oftmals nicht luxemburgischsprachigen Gemeinschaften, aber Luxemburg-Stadt hat 70% Nicht-Luxemburger. Es gibt über 160 Nationalitäten in Luxemburg-Stadt. Das ist einfach eine sehr internationale geprägte Gesellschaft. Und wir merken, dass es doch durchaus lebendiges religiöses Leben gibt. Und das nicht nur in der katholischen Kirche. Wir merken natürlich auch, dass sich andere kirchliche Gemeinschaften, Freikirchen auch, ausbreiten. Was haben wir verloren? Vielleicht eine Sicherheit, die es aber gar nicht schlecht ist zu verlieren. Dass der Religionsunterricht abgeschafft worden ist, hat einen negativen Einfluss auf die Ausbildung, insofern es jetzt keine Einführung mehr in Religionen gibt in der Schule. Leben und Gesellschaft hat ein Rahmenprogramm, das es allen Lehrenden freistellt, eine Auswahl zu treffen aus dem, was im Rahmenprogramm steht. Und da müssen nicht unbedingt die Weltreligionen behandelt werden. Also da fehlt meines Erachtens nach etwas, was wichtig ist, genau um das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu fördern, weil dieser Unterricht ja dazu beitragen soll, dass man sich versteht oder dass man zu schätzen lernt, was für den anderen wichtig ist.
Oft wird ja bei uns der Religionsunterricht auch aus bestimmten Kreisen kritisiert. Der wäre nicht profiliert genug und man lernt nicht genug. Aber ich glaube, wir können dankbar sein, dass wir, wenn er dann gut gemacht ist, wirklich diesen Religionsunterricht auch haben, weil das natürlich nicht die Erziehung im Elternhaus ersetzt. Also für mich hätte, wenn ich an meine eigene Kindheit denke, der Religionsunterricht hätte das nicht wettgemacht, wenn wir das zu Hause nicht gelebt hätten. Aber am Ende war es eine gute Ergänzung dessen und für viele Kinder und Jugendliche ist es die einzige Form, wo man überhaupt mit der Bedeutung von Religion für das Leben und so weiter in Berührung kommt und darüber nachdenkt. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, das ist, geht mir so manchmal durch den Kopf, wenn so Bedeutung von Religion auch dadurch natürlich geschmälert wird, dass man sagt, man braucht eigentlich diesen Unterricht nicht und Religionsunterricht in den Schulen muss es nicht unbedingt geben. Wie gerade in diesen Zeiten, wo wir über Krieg und Frieden und andere Fragen reden, wie stark der Einfluss von Religionen in dieser Welt ist. Und das sollte man nicht geringschätzen. Deswegen ist es gut, wenn man sich darüber auch Rechenschaft gibt, welche friedenstiftenden Elemente Religion hat, aber auch, dass Religionen natürlich auch eine andere Seite, auch manchmal eine dunkle Seite haben. Und das kann ich nur, wenn ich mich mit diesen Religionen auch auseinandersetze. Denn auch in unserem Land leben jede Menge religiöse Menschen und die besser zu verstehen. Dazu braucht es auch eine Einführung.
Ja, und Sie haben noch etwas gesagt, dass nämlich Religionsunterricht den die Erziehung im Elternhaus nicht ersetzt. Kirche kann sich aber auch selbst täuschen, weil sie meint, ach, es gibt noch so viele Prozente von Eltern, die ihre Kinder jetzt im Religionsunterricht und nicht im Fach Ethik einschreiben. Also es gibt doch noch Menschen, die sich mit uns identifizieren. Das stimmt aber nicht. Da kann es sein, ach, das hatten wir auch, das hat uns gefallen. Und da kann eine Selbsttäuschung dazu gehören. Und da, der sollte man nicht erliegen.
Also ein Weckruf. Jetzt haben Sie, Herr Professor Ehret, in Luxemburg 2015 ein Bildungs- und Forschungsinstitut gegründet mit dem Namen Luxemburg School of Religion and Society. Da steckt das Wort Gesellschaft auch im Namen. Was konkret versuchen Sie zu tun, um das zu bewirken in diesem Sinne?
Das Grundformat, in dem wir unsere Forschung betreiben, ist das, was wir als Laboratorium bezeichnen. Das sind zwischen 8 und 12 Personen, Theologen, katholische Theologen, zusammen mit Vertreter oder Vertreterinnen anderer Religionsgemeinschaften und auch Praktikern, die das Thema, die Fragestellung zu dem Thema selbst dann entwickeln in diesem Austausch und die dann jeweils aus ihrer Disziplin heraus sich mit dem Thema beschäftigen, aber das auch integrieren, was dann die anderen dazu beitragen. Lassen Sie mich einfach eines unserer Laboratorien nehmen. Das ist das, was wir jetzt mit unserem Artist in Residence, das ist Joep van Lieshout aus Rotterdam, machen. Jupp van Lieshout hat ein selbst als Künstler ein großes Projekt, das heißt Sanitas Futurum, wo er sich mit der Zukunft des Gesundheitswesens beschäftigt. Und wir haben uns dann abgesprochen, dass wir jetzt ein Laboratorium machen möchten über das Krankenhaus der Zukunft, wo dann in dieser Gruppe natürlich der Artist mit drin sitzt, aber auch noch ein Schriftsteller, der Theaterstücke schreibt und zugleich auch Universitätsprofessor für Literaturwissenschaft ist. Auf der anderen Seite sitzen dann zwei Theologen darin, ein Ethiker, der spezialisiert ist auf den Krankenhausbetrieb. Und dann kommen Leute aus dem Krankenhauswesen, Ärzte, Verwaltung noch hinzu. Und wir sind dabei zu überlegen, natürlich Pflegepersonal darf ich nicht vergessen, und zu sehen, inwieweit wir an welcher Stelle natürlich auch Patientinnen oder Patienten mit einbeziehen. Die Gruppe muss sich dann zusammenfinden. Sie müssen dann auch eine gemeinsame Sprache, das wird hier Englisch sein, finden, wo wir dann über die Arbeit des Künstlers eigentlich einen Zugang finden, den wir zuerst gar nicht so hatten, wenn jeder mit seiner Erfahrung kommt. Der bricht natürlich eingeschränkte Visionen auf, der provoziert. Man kommt sich dann näher und wird natürlich anders kreativ. Diese Art und Weise zu arbeiten entspricht dem, was Papst Franziskus in der Apostolischen Konstitution Veritatis Gaudium besonders in Punkt 4 der Einleitung der Präambel gefordert hatte. Und wenn er dort von Transdisziplinarität spricht, meint er nicht nur diesen strikten interdisziplinären Austausch, sondern er verlangt von den Theologen dann aber noch etwas anderes, nämlich, dass wir das, was wir erarbeitet haben, auch im Lichte der Offenbarung nochmals betrachten. Und das setzt auch voraus, dass man dann einen Raum und Zeit hat, wo man als Theologin und Theologe dann dieses ganze Geschehen integriert, und ich denke, dass da das Wort der Betrachtung dann doch wichtig wird. Wie sehe ich das dann nicht nur aus jetzt meiner Disziplin, sondern auch, wenn ich das wieder als Ganzes versuche wahrzunehmen?
Wenn Sie jetzt mal ein Fazit ziehen, die Kirche hat offensichtlich an materiellen Ressourcen und an gesellschaftlichem Einfluss verloren. Wie kann sie weiter in der Gesellschaft wirksam bleiben oder vielleicht auf andere Art wirksam werden, Bischof Kohlgraf?
Ich glaube, wir sollten gar nicht nur immer schielen, wie können wir gesellschaftlich relevant sein, sondern ich glaube, wir sind gesellschaftlich relevant, indem wir tatsächlich klar unsere Positionen benennen und dafür auch arbeiten. Und dann muss ich ehrlich sagen, bin ich auch gar nicht so negativ gestimmt. Ich erlebe auch in meinem Bistum hier in Mainz, ich erlebe so viele Menschen, die genau in dieser Art und Weise auch leben und das auch versuchen. Und wir bleiben auch gesellschaftlich präsent. Und selbst in den kommenden Jahren, niemand kann mir eine verlässliche Prognose geben, wie sich die Kirche und die Gesellschaft in 10 bis 20 Jahren gestaltet. Ich will mir das nicht schönreden. Vielleicht, dass dann doch nochmal andere Fragen auftreten. Vielleicht ist das, wenn Menschen heute sagen, wir brauchen wieder mehr Seelsorge. Ich brauche Menschen, die mir auch ein Stück Orientierung geben. Vielleicht ist das auch so eine Ahnung, die in Menschen wach wird, dass im Menschen doch noch etwas anderes schlummert als nur das biologische Leben, das uns geschenkt ist, sondern dass da auch noch etwas anderes ist. Also ich glaube, wir müssen unsere Botschaft gut verkünden und das auch mit guter Qualität machen. Und dann bin ich nicht so negativ.
Was lässt Sie hoffen? Haben Sie da einen konkreten Moment, an den Sie denken?
Ja, was mich hoffen lässt, das ist natürlich, entschuldigen Sie, die einfache Antwort: Jesus Christus. So einfach. Ja. Denn etwas anderes wäre jetzt nicht die Antwort, die ich als Christ gebe. Denn die Hoffnung ist ja nicht, dass es morgen besser wird. Das muss ich manchmal auch den Leuten sagen. Es wird nicht morgen immer besser, wenn sie, auch wenn sie beten. Denn Jesus Christus kam nicht und sagt, morgen wird's besser. Denn morgens wurde es nicht für ihn besser, sondern er hat am Kreuz gehangen. Sondern die Hoffnung ist, dass das, worauf ich mein Leben gründe, dass das wahr ist, dass es deshalb trägt und dass es deshalb auch, ja, dass ich es deshalb auch annehme, dafür etwas zu erleiden. Ich denke, das ist einfach das Zeugnis, das viele Christen, Christinnen heute geben in der Welt. Ich stehe für den, der sich mir zu erkennen gegeben hat. Die Frage für mich ist nicht nur, für was stehe ich, sondern für wen stehe ich? Wenn Sie verheiratet sind, dann sagt man doch nicht, für was stehen Sie denn, sondern nur für was sind Sie verheiratet, sondern mit wem? Und genau das ist die Frage. Es ist eine Wer-Frage, es ist eine personale Beziehung und aus dieser heraus lebe ich. Und die wird meine Beziehungen auch zu den Menschen, zur Welt grundlegend verändern. Und das kann natürlich auch zu Resistenzen führen. Das haben wir ja gesehen, was hier alles vor dem alten Bischofshof geschehen ist, in den 30er Jahren wieder aufmarschiert wurde. Und wir wissen genau, wie in anderen Erdteilen, aber vielleicht auch bei uns wieder aufmarschiert wird, wenn Christinnen und Christen eben für Christus einstehen und sich an seinem Leben als Norm orientieren. Also wenn Sie mich nochmals fragen, was gibt Ihnen Hoffnung? Jesus Christus.
Das Schlusswort für heute, für unseren Podcast Lebensfragen. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Jean Ehret, für Ihr Kommen.
Ja, ich danke Frau Schneider für die Moderation.
Herzlichen Dank Ihnen, Herr Bischof Kohlgraf. Wir danken euch und Ihnen allen fürs Zuhören, freuen uns über Rückmeldungen. Empfehlt uns gerne weiter. Die kommende Folge erscheint Mitte Juni. Eine gute Zeit. Bis bald.
Adi, a merci.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.